Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Brief des Apostels Paulus an die Epheser im 1. Kapitel. Gott hat durch seine Kraft Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir erleben den Apostel Paulus in diesen Versen im Gebet. Der Apostel betet für die Epheser. Wir müssen eins kurz klären. Es gibt Leute, die behaupten, der Brief an die Epheser sei gar nicht von Paulus. Das hat im Epheserbrief nicht den geringsten Anhalt. Worüber man diskutieren könnte, ist, ob der Brief wirklich an die Epheser ist. Das bestreitet seltsamerweise niemand unter den Theologen. Es fehlt aber in einigen Handschriften. Also Paulus, der Apostel, betet für die Epheser und vielleicht darüber hinaus für Christen, mit denen er zu tun hat. Also gehen wir ruhig davon aus, dass er für uns auch betet. Paulus im Gebet und er sagt denen, die den Brief lesen, ich höre nicht auf zu danken für euren Glauben und eure Liebe untereinander. Wunderschön. Wie betet ein Pastor für seine Gemeinde? Das Erste und Wesentliche und Wichtige ist Dank. Dank dafür, dass es die Gemeinde gibt. Dank dafür, dass der Herr Christus sich eine Kirche sammelt und dass wir wunderbarerweise dazugehören. Und Dank dafür, dass die Liebe Gottes wirksam ist in Kirche und Gemeinde. Dass man was davon merkt, dass Gott seine Liebe uns zuwendet und dass Gottes Liebe anfängt, unsere Welt, unser Leben zu verändern. Paulus dankt für die Christen in Ephesus und er denkt, sagt er, an die Christen in seinem Gebet und bittet um Erkenntnis Gottes und der Gotteskraft, die wirksam ist. Dass wir merken, mit welchem Herrn und Heiland wir unterwegs sind. Dass wir spüren, wie Gott uns neue Kraft gibt. Dass wir getröstet sind und geleitet und getragen. Dass wir merken, wie eigentlich die Machtverhältnisse in dieser Welt und in der zukünftigen sind. Und dann erinnert Paulus kurz und fast in bekenntnishafter Formulierung an das, was Gottes Kraft getan hat. Erinnerung für die Epheser und für uns, Gott ist tätig gewesen. Nämlich, er hat Christus auferweckt. Und damit wird gleich grundsätzlich deutlich, dass Gottes Kraft eine andere ist, als die Kräfte, die sonst in dieser Welt und Wirklichkeit wirken. Gott ist stärker als der Tod. Der Tod ist überwunden in der Auferweckung Jesu Christi, die Macht des Todes ist gebrochen seit Ostern. Das ist unglaublich, menschlich gesprochen. Es ist zu glauben in der Kraft des Geistes Gottes. Und wir stehen mit diesem Glauben unvergleichlich anders da als alle Menschen, die das nicht wissen. Normalerweise ist der Tod die letzte unausweichliche Grenze. Danach kann man nur noch wirken, wenn man ein kompliziertes, missverständlich zu deutendes Testament macht. dann streiten sich die Nachkommen noch eine Weile. Sonst wäre nichts mehr, menschlich gesprochen. Aber Gott hat diese menschlichen Möglichkeiten überwunden. Gott hat unsere Grenzen gesprengt. Gott hat Christus auferweckt. Die Kraft Gottes ist unter anderem stärker als der Tod. Und es geht weiter. Gott hat Christus eingesetzt im Himmel. Was feiern wir an Himmelfahrt eigentlich? Man könnte den Gottesdienst ja so gestalten, dass möglichst deutlich zeichenhaft vermittelt wird, der Herr Christus, der seit Weihnachten da war sozusagen, der bis zur Passionszeit seine Jünger begleitet und gelehrt hat, dann auch auf dem Weg nach Jerusalem und ans Kreuz, der dann gestorben ist und den Gott am dritten Tag auferweckt hat. Dieser Herr Christus ist nach Ostern als auferstandener Herr noch 40 Tage da gewesen, Grund zu besonderer Feierlichkeit und Freude, und jetzt ist er wieder weg. Wir hätten zum Beispiel nach dem Evangelium die Osterkerze ausmachen können. Zeichen wofür, frage ich. Wir feiern an Himmelfahrt besser nicht, dass der Herr Christus wieder weg wäre. Denn sonst wäre der angemessene Festinhalt, gleich nach Hause zu gehen und sich dann zu betrinken. Manche machen das ja an Christi Himmelfahrt. Sondern wir feiern, dass Christus den Thron bestiegen hat im Himmel. Dass Christus uns voraus ist, um für uns die Stätte zu bereiten. Und zwar nicht irgendein kleines staubiges Gästezimmer im Himmel, nicht irgendwas Nebensächliches, sondern im Thronsaal Gottes. Christus ist erhöht als der, in dem Gott unseren Tod überwunden hat. Und er thront zur Rechten des Vaters im Himmel. Himmelfahrt ist das Fest der Thronbesteigung Jesu Christi. Zu einem Thron gehört ein Kaiserreich, möglichst, wenn man sich's leisten kann. Nur unter ganz ärmlichen Verhältnissen bloß ein Königreich oder ein Herzogtum. Zu einem Thron gehört eine Herrschaft. Was ist das für ein Reich, in dem Christus auf dem Thron sitzt? Paulus differenziert. Christus herrscht in dieser Welt, schreibt er, und aber auch in der zukünftigen. Und in beiden herrscht Christus unangefochten und uneingeschränkt. Alles ist ihm unter die Füße getan. Gott hat ihm alles unterworfen. Alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Christus über allen Herrschaften. Und das ist ihm unterworfen, und zwar auf die drastischste Weise, wie man das in der Welt nur deutlich machen kann. Das ist tiefste Unterwerfung und Demütigung, wenn ein besiegter Feind niederknien muss, den Kopf auf den Boden legen und der Sieger stellt seinen Fuß, hoffentlich nicht so unsanft, auf den Kopf des Besiegten. Auf so Ideen sind die damals gekommen. Und es ist im Menschen immer noch drin. Wir sehen das immer mal wieder. Unterwerfung nach weltlichen Maßstäben auf die drastischste und deutlichste Art. Unter die Füße des Christus ist alles getan. Liebe Schwestern und Brüder, das ist deutlich anders, als wir die Welt wahrnehmen. Die Welt, in der wir leben, in der wir einigermaßen zurechtzukommen versuchen, in der wir irgendwie durchkommen müssen, die ist nicht so, dass Christus sichtbar über alles herrscht, oder? Die ist so, dass es nach wie vor Reiche und Gewalten gibt, dass es Mächte gibt, denen wir unterworfen sind, wo wir gar nichts machen können, dass es schwierig ist, was anderes zu tun, als das, was der eigene Chef unbedingt gerne haben möchte. Dass es vernünftig ist, wenn der, sagen wir mal, Berater von der Bank anruft und um ein dringendes persönliches Gespräch über die finanziellen Verhältnisse bittet, diesen Anruf nicht zu ignorieren, sondern das Gespräch mit ihm zu führen. Sonst geht irgendwas schief. Dass wir Dinge nicht ändern können. Ich meine, immerhin werden wir alle 4 bis 5 Jahre einmal um Abgabe unserer Stimme gebeten. Ich hoffe, ihr habt das alle gemacht am letzten Sonntag. Aber zwischen diesen Wahlperioden, in den nächsten mindestens 3,5 Jahren, gewinne ich doch den Eindruck, dass die, die uns regieren, an meiner Stimme sonst weiter nicht interessiert sind. Also nicht, dass sie mich fragen würden, wie das eine oder andere in der Politik zu handhaben wäre. Ich meine, ich bin im Grunde auch ganz dankbar. Für den Bundestrainer hätte ich jetzt eine Aufstellung für die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Zusammen mit meinem Sohn erarbeitet, wenn er die nicht nimmt und es geht schief, dann ist er selber schuld. Also normalerweise macht doch keiner nach uns und nach dem, was wir für wichtig und für richtig halten, oder? Werdet ihr gefragt, wisst ihr überhaupt, wer euer Bundestagsabgeordneter ist? Ja? Wunderbar. Einige wissen das. Das finde ich gut. Schon mal mit ihm geredet oder mit mir? Auch. Es wird immer besser. Fantastisch. Aber das ist ja immer noch weit entfernt davon, dass sie uns um Rat fragen wollten, damit Christus durch unsere Ratschläge die Weltregierung wahrnehmen könnte. Das ist eben nicht so. Aber in Gottes Wirksamkeit geschieht eine Umwertung, ein Umsturz der Hierarchien, die normalerweise prägend sind. Das, was unausweichlich so ist, davon wissen wir jetzt schon, das bleibt nicht so. Und das finde ich unglaublich befreiend. Die Wichtigkeiten und Mächte, die Herrschaften und alles, was einen Namen hat in dieser Welt, das ist alles vergänglich. Was bleibt, ist Christus. Was bleibt, ist Christus und die mit ihm leben. Und das ist das nächste Stichwort, das Paulus den Ephesern und uns ins Gedächtnis ruft. Christus ist gesetzt der Gemeinde zum Haupt. Die Christen in ihrem Verhältnis zu Jesus Christus werden nicht abgebildet als die Erdkugel, auf der die Füße Christi ruhen, sondern wir sind der Leib Christi. Sehr schöner Hinweis fürs Miteinander in Kirche und Gemeinde. Wir sind keine Genossenschaft. Wir sind eigentlich kein Verein, der zur Erfüllung des gemeinsamen Vereinszweckes sich zusammengefunden hätte. Und wer den Vereinszweck mit uns teilen möchte, ist herzlich eingeladen, da auch Mitglied zu werden, in der üblichen vereinsrechtlich gesicherten Weise. Sondern wir sind Glieder am Leib Christi. Das ist was völlig anderes. Die Gemeinde kommt nicht zustande durch ein Zusammenlaufen gut gewillter Mitmenschen und freundlicher Leute, sondern wir sind Familienangehörige, wir sind engste Verwandte. Mehr als das, wir sind ein gemeinsamer Körper, eine organische Einheit. Und wo ist der Mittelpunkt des Körpers? Das kommt ganz drauf an. Wer von euch hatte schon mal Zahnschmerzen? Ja, doch einige. Wo ist dann der Mittelpunkt des Körpers? In dem faulen Zahn. Leider. Und da hilft auch überhaupt nichts, außer zum Zahnarzt zu gehen. Außer dafür zu sorgen, dass das aufhört. Und andersrum, wenn mir jemand auf die Zehenspitze getreten ist, dann konzentriert sich für diesen Moment mein ganzes Sein und Leben und Wesen auf die Zehenspitze. Und der ganze Körper leidet da also mit. Und andersrum, wenn es mir rundherum gut geht und ich werde zu einem fantastischen Mittagessen eingeladen, da hat ja eigentlich mein Kopf zunächst mal nichts davon. Wunderbarerweise geht es aber dann dem ganzen Menschen gut. Und in einer solchen Einheit sind wir mit Christus verbunden. Das heißt, er leidet mit uns mit, wenn wir leiden. Und er freut sich mit uns mit, wenn wir uns freuen. Und wir dürfen uns mitfreuen an seiner Freude über seine Gemeinde und die Wirklichkeit seiner Kirche. Und wir nehmen auch untereinander wahr, wie es den anderen geht. Nicht so intuitiv und selbstverständlich, wie das der menschliche Körper spürt. Da wird das Bild, glaube ich, etwas schwach auch. Aber wir nehmen Anteil an dem, was andere freut und an dem, was andere leiden lässt. Und in dieser Anteilnahme tun wir genau das ganz selbstverständlich, was dem christlichen Organismus, was dem Leib Christi angemessen ist. Und wo es hingeht, in welche Richtung sich der Mensch bewegt, das ist doch beim Menschen willentlich zu bestimmen, normalerweise. Da gibt sozusagen der Kopf die Richtung vor. Und das ist gut, denn Christus gibt uns die Richtung vor, dass wir versöhnt mit dem himmlischen Vater in der ewigen Herrlichkeit eins sind mit ihm. Wenn unser Kopf, unser Haupt Christus, schon im Himmel ist, ist es dann fraglich, dass wir nachkommen? Beim Menschen wäre es fraglich. Beim Menschen wäre es fraglich, weil der als Geschöpf wunderbar aufrecht gehen kann, wenn es auch manchmal orthopädische Schwierigkeiten nach sich zieht, aber dafür mit einer Schulterkonstruktion ausgestattet ist, die dafür sorgt, dass wir nicht überall rein können, wo wir den Kopf durchstecken dürfen. Also, wenn ich meine Nase irgendwo reinstecken kann, dann heißt das noch lange nicht, dass ich da selber auch Unterschlupf finde. Wir müssen es verstehen von der Katze. Wo die Katze ihren Kopf durchsteckt, da hat man unmittelbar danach mit der kompletten Katze zu rechnen. Und sowas Ähnliches sind wir mit unserem Herrn Christus. Wenn er erhöht ist und thront in der Herrlichkeit Gottes, dann brauche ich nicht zu befürchten, ich würde hier vergessen oder zurückbleiben. Dann brauche ich nicht damit zu rechnen, dass er mich etwa nicht dahin mitnimmt. Wo Christus hindurchgedrungen ist, durch Leiden und Sterben und Auferstehen, da nimmt er uns auch mit. Christus ist der Gemeinde zum Haupt gesetzt. Und das heißt, liebe Schwestern und Brüder, ob wir es schon merken oder nicht, die Mächte und Gewalten der ganzen Erde liegen auch uns zu Füßen. Das ist auch uns unter die Füße getan, was uns andererseits noch zwingt und bedrängt und nötigt, was uns noch herrschaftlich und hoheitlich begegnen will, das ist in Wirklichkeit nicht mehr maßgeblich für mein Leben. Davon bin ich frei durch Christus. Meine Staatsbeamten kriegen das in der Begegnung mit mir manchmal zu spüren, wenn sie nicht so arbeiten, wie ich mir das vorstelle von meinen Untertanen. Und das ist auch natürlich ein bisschen das Hoheitsgefühl eines aufrechten Demokraten. Wir bezahlen ja und bestellen den gesamten Beamtenapparat. Und manchen von denen ist nicht so richtig klar, dass die Verhältnisse so sind und nicht andersrum. Nicht, dass die uns zu sagen hätten, sondern dass sie für uns arbeiten sollen. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Ich bin als Christ im Glauben an Jesus Christus frei von allen Zwängen. Ich bin aber frei imstande, alles mitzumachen, freundlich mitzuspielen, manchmal gute Miene zum bösen Spiel zu machen, um der Liebe willen. Ich kann nachgeben. Ob ich es tue, ändert nichts an meinem Ansehen bei Gott. Das ist in Jesus Christus hervorragend und fantastisch. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und als Kind des Höchsten frei von allen Vorschriften. Aber ich kann verzichten, meine Freiheiten zu gebrauchen. Also Beispiel Christi Himmelfahrt. Ich hätte die Freiheit, diesen Tag zu gestalten, um den Garten zu roden drüben. Das wäre auch nötig und würde mir auch Spaß machen. Ich mache es nicht. Ich könnte auch die Wäsche waschen und draußen aufhängen. Auch das tue ich nicht. Und ich hätte die Möglichkeit, genügend Dosenbier auf einen Bollerwagen zu laden, damit es für einen Vollrausch reicht, und hier in die nahegelegene Parkanlage zu ziehen und dort zu zechen, bis ich einschlafe. Auch das tue ich nicht. Ja, warum denn nicht? Warum gebrauche ich meine Freiheiten nicht? Weil es meinen Mitmenschen nicht gut tun würde. Und das dritte Beispiel würde auch mir nicht gut tun. Weil es nicht gut tun würde. Und weil ich die Freiheit habe, nicht alles machen zu müssen, was denkbar und möglich und sogar gestattet wäre. Ich muss das nicht. Ich muss meinen Nachbarn heute am Feiertag nicht mit Krach auf die Nerven gehen und ich muss meinen Nachbarn auch nicht zeigen, dass ich nichts Dringenderes zu tun habe, als Wäsche aufzuhängen. Das kann ich verschieben. Und ich muss nicht in den üblichen Vatertagstrubel eintauchen. Das kann ich auch lassen. Christus befreit. Aber er nötigt uns nicht, diese Freiheit zu missbrauchen. Wir sind der Leib Christi und damit der Vorläufigkeit enthoben. Was bleibt denn namhaft? Gott und Jesus Christus und in Christus alle, die zu Gott gehören. Zu Gott, so schreibt Paulus, der alles in allem erfüllt. Und das heißt, wir gehen zu auf die Offenbarung der vollkommenen Herrlichkeit Gottes. Man wird das einmal sehen, wenn Christus wiederkommt, wie ausgezeichnet wir zu ihm gehören. Im Moment sieht man vielleicht, je nachdem aus welcher Perspektive man blickt, dass Christen ziemlich traurige Gestalten sind. Man sieht, dass wir vieles nicht dürfen, so scheint es den Leuten jedenfalls. Man sieht nichts von der allgemeinen Freiheit, sondern nur vielfältige Einschränkungen. Dass wir öfters mal nachgeben, wo normale Menschen auf den Tisch schauen würden und so weiter. Wir gehen zu auf die Offenbarung der vollkommenen Herrlichkeit Gottes. 5 Hinweise gibt Paulus damit und die laufen alle darauf hinaus, den Ephesern und uns zu sagen, alles bleibt vorläufig. Der Tod, die Reiche, die Mächte und Gewalten, alles endet einmal. Nur uns, bewahrt vor aller Vorläufigkeit und Hinfälligkeit, dass wir zu Jesus Christus gehören, als sein Leib. Christus endet nicht. Er bleibt in Ewigkeit. Und weil wir zu ihm gehören und er zu uns, deshalb bleiben wir auch. Deshalb ist der Weg Christi auch unser Weg. Seine Gegenwart, auch unser Leben, seine Zukunft, unsere ewige Herrlichkeit. Ich rechne ziemlich sicher damit, dass ich einmal sterben werde. Ich weiß nicht, wann das ist. Ich habe die heimliche Hoffnung, dass es noch nicht diese Woche sein wird, sondern noch etwas länger dauert, aber ich rechne damit. Irgendwann wird das passieren. Und dann müsst ihr oder irgendjemand anders auf dieser Erde das Chaos aufräumen, das ich zurücklasse. Das kriegt ihr hin. Das wird einige Mühe bereiten, aber das geht auch vorüber und das ist zu schaffen. Aber was wird dann mit mir? Das Gleiche, was Gott mit seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus getan hat. Er wird mich dann auferwecken von den Toten und wird mich einsetzen im Himmel als Teil des Leibes Christi auf dem Thron zu seiner Rechten. Wollt ihr in den Himmel kommen? Fragt ein Pfarrer zwei kleine Jungs auf der Straße. Die beiden sagen, nö. Und dann sagt er, wieso wollt ihr nicht in den Himmel kommen, aber nicht in die ewige Herrlichkeit, und malt ihnen das etwas aus und ist ganz fassungslos und erschüttert. Und dann fällt bei den Jungen der Groschen. Und die sagen, ja, im Prinzip wollen wir schon in den Himmel kommen. Wir dachten, sie suchen welche für gleich. Das Wunderbare an dieser Schöpfung Gottes ist, dass bei aller Vorläufigkeit es sich auf der Erde manchmal recht schön webt. Und dass einiges noch zu tun ist, nach unserer Einschätzung. Und dass wir deswegen lieber nicht gleich, aber irgendeinmal doch in den Himmel kommen möchten. Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut, wenn wir uns klar machen, dass auch das vollkommen in der Hand Gottes liegt. Dass er auch dafür sorgen wird und dass er das nicht verkehrt macht. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.